ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Richard Socha. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Alle reden über künstliche Intelligenz. Mache ich auch gleich, aber ganz in echt. Wie immer hier im Studio beim MDR Sachsen Sonntagsbrunch. Nur echte Menschen mit echten Geschichten. Auch wenn ein KI-Pionier zu Gast ist. Gerade ist er ein wunderbares Vorbild genannt worden. Richard Socha, Pionier bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, der Maschinen das Sprechen beigebracht hat. Ein Star der Szene, die unser Leben künftig bestimmen wird, glaube ich. Wunderkind ist der gebürtige Dresdner auch schon genannt worden. Richtig viel. Gründer, Forscher, Förderer ist er auf jeden Fall. Ein wunderbares Vorbild. Herzlich willkommen, Richard Socha.
Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Das wunderbare Vorbild stammt aus der Würdigung für die Verleihung der Ehrendoktorwürde. Daher habe ich das. Sie sind gerade zu Besuch hier, leben schon ganz lange in Kalifornien. Wenn Sie hier sind, Vorträge an der TU oder an Ihrer ehemaligen Schule halten, was sind denn Ihre grundsätzlichen Botschaften? Was wollen Sie den Zuhörern, den jungen Menschen, Studenten, Schülerinnen mitgeben?
Ja, das hängt immer von dem Publikum ab. An der Schule am Gymnasium Dresden-Plauen wollte ich den Schülern sagen, dass sie, wenn sie gewisse Träume oder Ideen haben, es momentan mittlerweile schon möglich ist, die ganze Welt zu beeinflussen. Besonders wenn sie sich mit der Informatik beschäftigen, lernen zu programmieren, kann man mittlerweile Apps programmieren, die dann millionenfach möglicherweise genutzt werden. Das ist so mein Hauptanliegen, die Schüler zu motivieren, Mathematik, Physik, Informatik, Programmierung zu lernen. An der Uni geht es dann natürlich ein bisschen tiefer gehend in die KI, welche Ideen, neuronale Netze, Multitask-Learning, dass man lernt, wie man mit so einer Sprach-KI umgehen kann und wie man sie auch selber beeinflussen kann und trainieren kann. Und dann will ich halt häufig auch die Studenten motivieren, entweder wirklich tief in die Forschung zu gehen und sich zu überlegen, wie sie das Gebiet weiterbringen. Denn KI gibt es noch immer mehr, besonders jetzt auch in den Naturwissenschaften, Verknüpfungspunkte an eigentlich alle anderen Bereiche des Lebens, der Forschung, der Welt, Universums. Oder auch möglicherweise sich Gedanken darüber zu machen, wie sie ein eigenes Startup gründen. Was auch, sage ich mal, immer einfacher wird. Es ist natürlich immer noch sehr schwierig, das wirklich erfolgreich zu machen, aber es wird immer einfacher, es zu starten und etwas zu versuchen.
Aber es ist in Deutschland ja immer noch relativ schwer, dafür Geld zu kriegen. Jedenfalls schwerer als in den USA.
Das stimmt. Häufig sind auch die deutschen Checks dann kleiner, aber ich versuche jetzt auch, und wenn jemand eine gute Idee hat in Deutschland, da kann er mich auch anmailen einfach und dann schaue ich auch, ob das Sinn macht, gebe ein bisschen Feedback und wenn es alles Sinn macht, dann kann ich auch selber investieren. Jetzt habe ich jetzt einen Venture Capital Fonds, auf Deutsch leider unglücklich als Risikokapitalgeber übersetzt.
Das ist dann schon wieder negativ besetzt.
Genau, ist absolut negativ, aber es sind coole Startups, es sind Ventures, also fast Abenteuerinvestitionen, von denen viele nicht funktionieren, aber die 10, 20, die wirklich gut funktionieren, können teilweise halt tausendfach sich vermehren im Wert. Und wenn man das dann summiert über 100 Investitionen weg, dann lohnt sich das halt häufig trotzdem, solange man halt ein paar sehr, sehr gute hat. Und hier hatte ich jetzt auch glücklicherweise einige. Und ja, also es geht auch aus Deutschland. Mittlerweile geht fast alles über Zoom. Also man kann auch US-amerikanisches Geld raisen in diesen Investitionsrunden und muss jetzt nicht immer dort genau im Silicon Valley leben. Also die Welt verknüpft sich immer mehr.
Und man kann Richard Socha einfach eine E-Mail schreiben.
Auf jeden Fall.
Hat er jetzt gerade gesagt. Ich habe das ja auch so gemacht. Ich habe auch einfach geschrieben, können Sie nicht, wenn Sie hier sind, vorbeikommen und kriegte ganz schnell eine Antwort.
Das und hier war bin ich. Genau.
Richtig schön. Und der Besuch auf der Internetseite von Ihnen, der lohnt sich ja auch. Da denkt man nicht, dass Sie großer KI-Pionier sind, sondern eher für National Geographic fliegen, weil Sie da so traumhafte, also wirklich großartige Flugsequenzen, längere Flugsequenzen mit einem Paraglider, also es ist so ein Gleitschirm mit Motor.
Genau, ja, hat man so einen Motorrad-Rucksack, einen Zweitakter, den Rasenmäher, den man hinten auf dem Rücken hat. Das ist ein bisschen leichter als ein Rasenmäher, aber und dann hat man einen Gleitschirm oben drüber, wie so ein Paragliding.
Und, ja, man sitzt man da und drin.
Und sitzt man wie in einem Sessel, aber kann überall in die Welt reinfliegen. Gerade in den USA ist, dass man überall fliegen darf und dann gibt es bestimmte Gegenden, wo es verboten ist. Nationalparks und Strände oder natürlich Flughäfen und sowas. Aber in vielen Ländern der Welt ist es erstmal überall verboten, außer an kleinen Stellen, wo es erlaubt ist. Und deswegen sind die USA unglaublich, das die USA zu entdecken. Aber auch Neuseeland gibt es ein paar mehr Restriktionen und hoffentlich werde ich jetzt in der Slowakei fliegen.
Wow. Tatra oder was,
genau,
reizt Sie?
Das Tatra-Gebirge.
Ja, schöne, schöne Gegend. Ich will mal kurz ein paar Eckpunkte klar machen. Das Wording: Sie werden Experte für künstliche Intelligenz genannt, Tech-Unternehmer natürlich auch. Stimmt das für Sie? Ist das passend? Oder wie würden Sie sich selber oder das, was Sie tun, beschreiben?
Ja, ich war jahrelang Forscher, habe in der Tat in der KI geforscht, als Doktorand, als Professor, auch dann in Stanford unterrichtet. Und dann war ich Chief Scientist bei Salesforce, die mein erstes Startup gekauft hatten, und habe dort weitergeforscht, habe das Prompt Engineering erfunden, Wortvektoren, ohne die man die ganzen neuronalen Netze gar nicht mit in der Sprachverarbeitung nutzen könnte. Und habe mir dann darüber Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt diese Technologie wirklich in die Welt bringen, dass sie auch einen positiven Einfluss hat. Und gerade 2018, als wir das Prompt Engineering erfunden hatten und dann auch die ersten GPT-Modelle rauskamen und OpenAI uns zitiert hatte in unserer Forschung, dachte ich mir, naja, die größte Anwendung von meinem ganzen Jahrzehnt an Forschung ist eigentlich, was wir eine Suchmaschine nennen. Aber eine Suchmaschine ist eigentlich nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen eigentlich Antworten bekommen. Also eine Antwortmaschine wäre eigentlich besser. Und wenn wir so ein neuronales Netz haben, was das alles beantworten kann, alle verschiedenen Fragen beantworten kann, dann macht es eigentlich auch Sinn, da eine Firma zu gründen. Und weil die Forschung ist relativ da, man muss jetzt nur noch skalieren und halt wirklich an die Menschen ranbringen. Und das war so der Grundstein von U.com, also Y-O-U, was jetzt eine neue Antwortmaschine ist, statt nur eine Suchmaschine. Die tut letztendlich für uns suchen, um uns dann die Antworten zusammenzufassen aus dem Internet.
U.com wie YouTube, darüber müssen wir dann nochmal reden. Ich rolle jetzt mal, ich habe was kopiert. U.com sagt, ja, Richard Socher hat die Wissenschaft maßgeblich beeinflusst. Er ist einer der international meistzitierten KI-Forscher und hat bedeutende Beiträge zur künstlichen Intelligenz geleistet. Ich habe einfach gefragt, wer ist Richard Socher? Ihre Firma gefragt.
Habe ich so nicht beeinflusst? Wir müssten eigentlich noch mehr über uns selbst in das U.com mit reinbringen, aber wollen das auch jetzt nicht voreingenommen beantworten lassen.
Ja, ja. Es war auch noch mehr. Ich habe jetzt nur zwei Sätze zitiert, weil ich das ganz schön fand, was da dran steht. Sie haben hier angefangen. Wenn Sie hier sind, wie jetzt gerade, begegnen Sie natürlich auch immer Ihrem früheren Ich. Erinnern Sie sich daran, was der ursprüngliche Reiz an dem Thema war, als, weiß ich, 15-Jähriger, 16-Jähriger, als Gymnasiast hier in Dresden?
Ich mochte es immer irgendwie, was Neues zu lernen und was Neues zu machen. Und das war am Anfang, hat sich das in so kleine Schnullibahn gelenkt, Fahrradfahren an neuen Stellen oder sowas. Und dann war ich ein paar Jahre in Band auch und wir hatten uns Gradually Dazzled genannt, nach einem Emily Dickinson-Gedicht, The Truth Must Dazzle Gradually.
Die Wahrheit muss,
uns so langsam
blenden.
Ja, genau, blenden. Und
noch in Dresden, eine Band, die genau, so hieß.
Genau, okay. Und war dann auch ein Jahr als Austauschschüler in den USA, in Bozeman, Montana, einem sehr kleinen Dorf in der Mitte von nirgendwo, aber sehr schön, nördlich vom Yellowstone-Nationalpark. Und im Abi hatte ich dann Mathematik- und Englisch-Leistungskurse, die sehr viel Spaß gemacht haben. Und ich habe dann auch viel angefangen zu programmieren. Und das Programmieren wurde für mich so richtig interessant, als ich in damals noch PHP programmieren konnte, weil ich eine Webseite programmieren konnte und JavaScript und so, die ich direkt mit der ganzen Welt teilen konnte. Und das fand ich auf einmal sehr schön, dass ich was selber kreieren kann und dann könnte das theoretisch jeder auf der Welt sehen. Das fand ich super spannend.
Was war das für eine Webseite?
Die erste war eine Fotografie-Webseite.
Damals haben Sie auch schon fotografiert?
Genau, damals noch die Fotos selber entwickelt und so und auch die negative und dann die positive und alles. Und kam dann also über Programmierung, war ich auch ein bisschen IT-Dienstleister für die Firma von meiner Mutti. Und da musste ihr dann häufig da im Netzwerk helfen und alles und Drucker einrichten und Sicherungsbänder.
Ich war froh, dass sie ihn hat.
Zeug. Genau. Und das jetzt auch nach vielen Jahren und CEO und allem, muss ich auch, wenn ich zu Hause bin, nochmal ein bisschen mit der IT helfen. Und dann hatte das für mich Sinn gemacht, diese ganzen Interessen zu verknüpfen in der linguistischen Informatik in Leipzig. Hm. Und als ich die dann angefangen habe zu studieren, hatte ich auch sehr viel Spaß an der Linguistik. Es war, fand ich, noch einfacher.
Also da geht es um Sprache, Sprachstrukturen?
Genau, also Syntaxanalyse, Grammatikanalyse zu machen. Da lernt man auch als erstes, alles, was man in der Schule gelernt hat, war eigentlich so ein bisschen falsch zusammengefasst und übereinfacht. Und dann hat man neue Baumstrukturen von Sätzen gelernt, Chomskys Baumstrukturen und Semantik und logische Semantik auch. Und da fand ich dann, okay, jetzt macht die ganze Sprache auch viel mehr Sinn für mich. Aber es waren alles so Details und keiner hatte wirklich eine Methode damals im Grundstudium und in der Informatik, die ich gesehen habe, wo ich gesagt habe, dieser Algorithmus, diese Idee kann sich wirklich skalieren auf alle Sprachprobleme. Und das, waren so die Anfänge, wo ich gesagt habe, da müsste irgendwie noch mehr gehen. Und dann wurde ich so ein bisschen desillusioniert, war dann ein Jahr als Erasmus-Student auch in Montpellier und war dann ein bisschen desillusioniert von der linguistischen Informatik und habe mich dann eher auf das Bildverstehen konzentriert, denn im Bildverstehen war viel mehr Mathe mit dabei.
Und viel komplexer.
Ist komplexer, je nachdem, wie man es sieht. Sprache ist meiner Meinung nach die komplexeste und interessanteste Manifestation der menschlichen und dementsprechend auch der künstlichen Intelligenz. Aber die Bildverarbeitung damals war viel mathematischer. Da wurden Statistik genutzt, Wahrscheinlichkeitstheorie, komplexe Algorithmen, Variational Methods. Und da kamen dann auch die ersten neuronalen Netze vor. Und im statistischen maschinellen Lernen, hieß das damals, Statistical Machine Learning, da habe ich mich dann rein verliebt. Und da habe ich dann festgestellt, wenn man wirklich gut in, was wir damals statistisches maschinelles Lernen genannt haben, wenn man das wirklich versteht, dann kann man auf einmal alles machen. Das irgendwie hat es dann für mich im Masterstudium wirklich geklickt, dass das ist die Zukunft der gesamten Menschheit von allem.
Und haben das damals zum Beispiel Ihre Eltern, die wahrscheinlich auch gedacht haben, linguistische Informatik, was soll das denn sein? Was soll denn aus dem Jungen werden? Haben damals verstanden, Ihre Begeisterung verstehen können? Ihre Eltern oder andere Menschen?
Selten.
Damals war das ja noch nicht so, dass das in aller Munde ist.
Auf jeden Fall, ja. Es war 2003 sehr, mein Vater nannte es Orchideenfach.
Ah, okay.
War jetzt nicht Althebristik oder so, aber auch ein bisschen orchideenmäßig aufgestellt. Und wahrscheinlich müsste man mal schauen, was dann aus dem Jungen wird irgendwie danach, nach dem Studium. Und ja, aber im Masterstudium habe ich das dann festgestellt und dann aber auch habe aufgehört, Sprachen zu lernen. Ich war dann ja in Frankreich, in Englisch natürlich, hatte dann auch angefangen, Chinesisch zu lernen im Masterstudium, aber das habe ich dann aufgehört.
Einfach um den Kopf zu trainieren, oder?
Das ist einfach interessant, sich mit anderen Menschen zu unterhalten in ihrer Sprache. Ja. Ist auch interessant, Sprachen zu lernen, weil Sprachen jetzt nicht super stark die Denkfähigkeiten behindern, je nachdem nach Sprache, aber schon das Denken auch beeinflussen. Also das gibt so eine Sapir-Whorf-Hypothese, die ist nicht ganz so stark, die wurde auch ein bisschen rassistisch damals genutzt und sagen, oh, die Chinesen können nie Mathematik gut lernen, weil die chinesische Sprache gewisse Mathematikwörter nicht hat und so weiter. Das hat sich alles als völlig Quatsch herausgestellt. Die Chinesen sind sehr gut in der Mathematik, aber die Sapir-Whorf-Hypothese an manchen leichten Stellen ist sie da. Zum Beispiel, wenn man Menschen fragt, gib mir ein paar Adjektive, Beschreibungen von einer Brücke. Dann ist die Brücke, glaube ich, im Italienischen zum Beispiel weiblich und dann sind häufiger Wörter wie elegant werden dann genutzt, um Brücken zu beschreiben, wenn man Menschen fragt. Aber wenn eine Brücke in einer anderen Sprache männlich ist, ein männliches Substantiv, dann würden eher so robust und so eine Adjektive benutzt, die eher männlich sind. Und lange Rede, kurzer Sinn, Sprache ist super interessant, aber wenn man einmal das statistische Lernen für sich entdeckt hat, weiß man, das wird die KI irgendwann alles für uns machen. Und ich habe dann auch festgestellt, so ein bisschen, wenn ich in der KI vielleicht richtig Impact haben kann in meiner Forschung, dann hat die Welt mehr davon, als wenn ich jetzt noch 5 weitere Fremdsprachen kann. Das ist schön für mich, aber für die Menschheit eigentlich irrelevant. Und dann bin ich im Masterstudium dann gesagt, okay, ich will an die beste Uni, um KI-Forschung zu machen für den Rest meines Lebens.
Aber das hat ja nicht sofort geklappt.
Das stimmt.
Wenn man das jetzt von hinten betrachtet, Sie sind jetzt einfach einer, der von Anfang an auf das richtige Pferd gesetzt hat, die richtigen Ideen hatte, Sie extrem viel zitiert, Sie sind da im Ranking ganz oben, Sie sind ein Star der Szene, habe ich vorhin schon gesagt. Aber das war ja damals alles nicht klar. Und Sie sind mehrfach abgelehnt worden. Woran haben Sie damals genau geglaubt, was Sie dann durchhalten lassen hat?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass manchmal so die große Nature versus Nurture-Debatte, also wie viel war es so einfach genetisch vorprogrammiert, dass ich ein bisschen stubborn bin und dickköpfig und einfach nicht loslasse. Oder halt auch gesehen habe, meine Eltern haben auch viel hart gearbeitet und einfach, man muss halt durch als Lurch. Wenn man Frosch werden will oder Dr. Frosch. Aber in der Tat waren sehr, sehr viele Ablehnungen. Alle Top-US-Unis haben mich erstmal abgelehnt, mehrmals. Und irgendwann habe ich dann, man muss halt nicht aufgeben, aber auch sich updaten, also schauen, warum hat es nicht geklappt. Lernen aus allen Ablehnungen und Fehlern. Und die große Lehre damals war, man muss, wenn man an eine Top-Uni als Doktorand will, schon wissenschaftliche Publikationen haben, um da reinzukommen, um dann noch mehr zu schreiben.
Das ist die Währung in der Wissenschaft, das, irgendwelche Publikationen. Nicht irgendwelche, sondern am besten noch
sehr gute, mit vielen Zitierungen mittlerweile. Ja. Da wird schon drauf geguckt. Also wenn du nur 2, 3 Publikationen hast, die aber null Zitierungen, also ja, nicht zitiert werden von anderen Forschern, ist auch nicht so gut. Das Beste ist, du hast halt wirklich Publikationen. Das hatte mir leider im Grundstudium niemand gesagt. Deswegen bin ich nach dem Bachelor dann überall abgelehnt worden. Und Master, Mitte vom Master habe ich dann festgestellt, ist das Erste, also dass man schon Publikationen hat. Das Zweite ist aber auch, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man Empfehlungsschreiben bekommt von Professoren, die von denen die gehört haben, die sie irgendwie persönlich auch kennen.
Vernetzt, dass die, dass die sich dann verlassen können, der Socher.
Wenn der Professor sagt, oh ja, das ist wirklich einer meiner Besten, dann können wir dem auch vertrauen. Und das hatte ich dann über Siemens Corporate Research, hatte ich ein Praktikum gemacht für 6 Monate und dort geforscht und Publikationen geschrieben und dann nebenbei noch Vollzeitjob an der Uni gemacht und ein bisschen die Gesundheit ruiniert, aber nach 4, 5 Monaten hatte ich dann einen Princeton-Professor, eine Princeton-Professorin überzeugt, dass sie gerne mit mir arbeiten wollte als Doktorand und mir ein gutes Empfehlungsschreiben schreibt und meinem Chefforscher bei Siemens Corporate Research, Doran Komanichu und Edin Babu damals. Und dann haben mir alle sehr, sehr positive Empfehlungsschreiben geschrieben.
Und dann klappte es. Aber es war schon mühselig, hartnäckig. Sie waren sehr fleißig. Sie hatten die offenkundig richtigen Ideen. Aber häufig braucht man ja auch noch ein bisschen Glück dazu.
Absolut.
Wann hatten Sie das richtige Quäntchen Glück?
Man kann so im Nachhinein immer mal schauen, wo waren so bestimmte Wendepunkte oder Momente, wo man Glück hatte. Und einmal war es so, ich war in einem Siemens Graduate Program drin für so High Potentials, wo die Siemens, die Firma Siemens versuchte, direkt Studenten reinzubringen in die Siemens Firma. Und es war ein super Programm. Und in dem Programm hatte mir einer gesagt, oh, der Doran Komanichu bei Siemens Corporate Research, den kennen ganz viele und der hat viele gute Verknüpfungen ans MIT, wo ich auch gerne hin wollte und auch schon abgelehnt wurde. Und ich kann, wenn du willst, kann ich dem mal eine E-Mail schreiben, dass du dort ein Praktikum machen kannst an so einem Wochenendseminar von Siemens. Und interessanterweise war auch, eigentlich wollte ich lernen für eine Klausur, saß also oben in so einem Doppelstockbett und habe gelernt und dann kam ein paar und haben gesagt, hey, wir spielen jetzt alle, trinken ein bisschen und spielen Tischtennis im Keller. Und ich so, eigentlich sollte ich für die Klausur, okay, dann lerne ich für die Klausur ein bisschen weniger, vielleicht morgen früh dann und spiele jetzt ein bisschen Tischtennis und trinke mit denen. Und in dem trinkenden Tischtennisspielen habe ich dann das eine Gespräch gehabt und dann bin ich ja, wie gesagt, nach Princeton gegangen und habe dann die Empfehlungsschreiben bekommen und alles. Und also das sind schon so Momente im Glück, aber zwischen den aller so 2, 3 Jahre brauchst du so einen Zufallsmoment oder einen Glück haben Moment. Und aber dazwischen musst du halt sehr, sehr, sehr viel arbeiten.
Klar. Und dazu waren Sie offenkundig bereit.
Auf jeden Fall.
Sie sind jetzt an so einer Schnittstelle der Zukunft, kann man glaube ich sagen. Das ist inzwischen auch klar, dass künstliche Intelligenz und alles, was man mit deren Anwendung machen kann, ganz entscheidend für das sein wird, wie wir künftig leben. Seit wann haben Sie das Gefühl, ich bin hier an dem Punkt, wo über Zukunft gesprochen wird und wo über Zukunft entschieden wird, über was Wichtiges?
Ich hatte immer schon viel gearbeitet, auch im Abi vielleicht nicht so sehr, hatte ich meine Band noch und alles, es war ein bisschen entspannter, aber dann im Studium halt wirklich richtig viel gearbeitet, weil man dann auf einmal das Gefühl hatte, es gibt unendlich viele Sachen, die man noch weiter lernen könnte. Man könnte noch mehr Vorlesungen besuchen und am Ende vielleicht auch gar nicht mehr hingehen, sondern nur noch versuchen, das zu lernen und so. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich bin irgendwie hinterher. Ich wollte immer mehr Vorlesungen machen und es hat am Anfang auch eine Weile gedauert, ehe man so richtig in dieses neue Art und Weise des Lernens reinkam. Aber in Stanford, als ich dann 2010 die ersten neuronalen Netze trainiert habe für die Sprachverarbeitung, da hatte ich dann auf einmal das Gefühl, jetzt habe ich eine Idee gefunden, die noch niemand anders hat, aber von der ich unglaublich überzeugt bin, basierend auf sogenannten First Principles Thinking, also weiß nicht, wie du das gut übersetzt hast, also aus Prinzipien wirklich logisch Schlussfolgerungen ziehen, aus grundlegenden Axiomen. Und meiner Meinung nach, die gesamte Sprachverarbeitung vor den neuronalen Netzen war sehr viel Linguistik, die ich auch mochte, aber gesehen habe, das wird nie wirklich skalieren. Man kann nicht einfach als Experte alle Lösungen aufschreiben, wie ich Französisch ins Deutsch übersetze. Das wird nie funktionieren. Es wird immer eine Ausnahme geben Und wenn man das versucht, alles logisch aufzuschreiben, das wird nie wirklich richtig, das dem Computer es erlauben, Sprachen zu übersetzen, Sprachen zu verstehen, Sprache zu generieren. Und als ich dann die neuronalen Netze aus dem Computer Vision Bereich entdeckt habe und mir überlegt habe, wie verwende ich die in der Sprachverarbeitung an, dann hat es für mich auf einmal geklickt und dann wurden auch meine Paper sehr, sehr häufig abgelehnt. Mhm. Über die Hälfte aller meiner Paper wurden das erste Mal abgelehnt, dann musste ich sie verbessern und ich hatte berühmte Professoren, die mit rotem Kopf mich angebrüllt haben, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist eine totale Sackgasse, das ist verpeilt und so weiter. Aber ich habe halt wegen meinen First Principles Thinking ein bisschen dickköpfig und meiner Meinung nach war es einfach die richtige Lösung. Und dann
hat sich ja auch als jetzt herausgestellt, ja.
Ist jetzt, ja, deswegen bin ich jetzt.
Sie sind der Sieger.
Ja, der viertmeist zitierte Forscher im gesamten Gebiet, in der gesamten Geschichte. 170.000 Zitierungen oder mehr. Und das Interessante ist, dass aber auch 2-3 Professoren hier und da mal gesagt haben, ja, das finde ich cool. Und das hatte dann gereicht für mich. Sobald wenigstens 1-2 gesagt haben, ja, da gibt's jemand, der das sieht, das auch so. Und die haben mich dann motiviert und dann war ich einfach, dann hatte ich noch mehr das Gefühl, wow, jetzt habe ich endlich was, bin ich in einem Bereich und in einer Gegend, wo, wenn ich jetzt auch noch einer der Besten bin, im Jahrgang oder so, dann bin ich auf einmal auf der Weltbühne und habe wirklich Impact auf meinen Forschungsbereich, was mir damals das Wichtigste war, weil ich der Meinung war und immer noch der Meinung bin, dass die KI-Forschung dann am Ende auch alles andere in der Welt irgendwie beeinflussen wird.
Welt, das taucht immer wieder mal auf, Impact, also so Einfluss auf das. Sie haben damals auch schon in so einem Maßstab gedacht, also in so einer Größe. Trinken Sie ruhig was. Ja, und es ist warm, ich ziehe auch mal meinen. Wir sind ganz ähnlich angezogen. Wir haben ein weißes T-Shirt und irgendwas drüber, was dünnes drüber.
Ja, das war irgendwie, ich hatte im Grundstudium, bin ich mal so ein bisschen am Abend alleine langgelaufen und habe über den Sinn des Lebens Gedanken gemacht und habe halt überlegt, an wen können wir uns jetzt noch erinnern von vor 2000 Jahren. Da gab es Religionsgründer, das ist jetzt nicht mehr so hip. Da gab es Feldherren, das ist auch nicht so gut, war es wahrscheinlich nie. Diktatoren und so weiter und Alexander der Große und sowas. Ist auch nicht mein Ding, will ich auch nicht machen. Dann gab es hier und da so ein paar sehr, sehr gute Dichter und Künstler. Und ich mag auch Kunst, Fotografie, Malen, auch eine Weile viele Gedichte geschrieben und Songlyrics für meine Band und so. Aber habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da einer der Besten der Welt werden könnte, an den sich die Menschen noch 2000 Jahre später erinnern wollen und können und tun. Und dann tut man sich jetzt noch an die Forscher, broadly construed, erinnern. Also Forscher, Philosophen, Mathematiker und andere, natürlich die Mediziner und Physiker und Biologen wahrscheinlich nicht so sehr von vor 2000 Jahren, aber die Forschung hat halt auch ihre Wellen und an manchen Zeiten sind gewisse Forschungsbereiche in der Lage, ganz neue Dinge grundlegend zu erfinden. Und vor 2000 Jahren war das halt viel Mathematik und Philosophie. Und dann war es vor 100 Jahren circa sehr viel Physik und dann noch viel Chemie. Mittlerweile immer mehr interessante Biologie auch und jetzt natürlich die KI. Und das war so für mich so ein bisschen, wenn ich die kleine Hoffnung habe, dass sich vielleicht in 2000 Jahren noch jemand an mich erinnert, dann ist der wahrscheinlichste Weg dahin über die Forschung. Und das würde mich am meisten faszinieren. Und dann, ich hatte auch ganz am Anfang vom Studium gedacht, ich würde dann irgendwie Consultant oder so bei McKinsey oder mach auch eine kleine Firma erstmal auf oder sowas. Aber dann hab ich mich einfach in die Forschung verliebt und gesagt, das ist mein Weg, wie ich irgendwie was Sinnvolles für die Menschheit zurückgeben kann.
Aber Großdenken war Ihnen offenbar nie fremd. Als ich das jetzt gehört habe, habe ich gedacht, habe ich in dem Alter jemals darüber nachgedacht? Ich würde sagen, nee.
Kam irgendwie so mal, hat ein paar,
war so.
Paar Drinks gehabt und bin am Abend so ein paar Stunden alleine zum Wohnheim gelaufen und mir Gedanken darüber gemacht. Und als ich das dann einmal so für mich festgestellt habe, dann war es ja ein Jahrzehnt die Forschung.
Und Sie sind dran geblieben. Verglichen mit dem Internet, wie gravierend werden die Veränderungen durch die KI sein, mit denen wir leben werden und die uns das Leben erleichtert, das Leben bestimmen wird?
Ja, die KI wird das Leben wahrscheinlich noch mehr verändern als das Internet, was sich schwierig ist momentan vorzustellen, aber wir sehen die ersten Schritte jetzt immer mehr und immer mehr Menschen sehen das jetzt auch mit zum Beispiel ChatGPT. Alle repetitiven Aufgaben, die wir heute so machen, werden automatisiert in den nächsten Jahren. Und An manchen Stellen sind sie auch schon automatisiert. Gibt es einen berühmten Spruch, the future is already here, it is just not equally distributed. Also die Zukunft ist schon da, aber noch nicht überall. Und so ähnlich ist das auch mit der KI. Und im Internet, also ich war jetzt einmal in Meseberg in Brandenburg und da waren auch an vielen Stellen gar kein Internet da. Und
da, wo das Gästehaus der Bundesregierung steht, da gibt es nicht
in überall in der Nähe, Internet. Genau. Aber in dem Hotel in dem nächsten kleinen Dorf gab es nirgendwo Internet. Und ähnlich ist es mit der KI auch. Die KI ist an vielen Stellen schon. Ein Freund von mir hatte eine Firma gestartet, war jetzt am Gymnasium, kam das auch an der Uni, die automatisch Hausaufgaben benotet. Und das sind halt so, das war für ihn nervig, 30-40% seiner Zeit und der Zeit von seinen ganzen Teaching Assistants, die er hat, von Riesenvorlesungen mit über 500 Studenten in der Informatik, da haben die damit verbracht, ja, Hausaufgaben zu benoten. Und das haben sie jetzt komplett automatisiert, auch mit Sauklaue von Studenten und Grafiken und so weiter. Das hat das alles automatisieren können. Das gibt es an vielen Schulen und an keiner deutschen Schule wahrscheinlich momentan. Kostet auch Geld, aber wahrscheinlich nicht so viel wie ein Lehrer am Ende und dessen Zeit. Und das werden wir an vielen Stellen sehen. Krankenschwestern zum Beispiel in den USA verbringen viel Zeit damit, Medikamente aus dem Keller zum Patienten ins Zimmer zu bringen. Das wird ein Roboter machen in den nächsten paar Jahren. Doktoren verbringen in den USA sehr viel Zeit, Notizen zu schreiben, weil alles, wenn irgendwo was falsch war, kannst du verklagt werden.
Klar, es muss dokumentiert werden.
Geht alles dokumentiert werden. Die Doktoren verbringen mittlerweile 20-40% ihrer Zeit damit, nur zu dokumentieren. Deswegen haben die nicht Medizin studiert. Die wollten Medizin studieren, um Menschen zu helfen und helfen, gesünder zu werden und nicht mehr krank zu sein. Und das macht jetzt auch eine KI. Die hört einfach in dem Gespräch mit zu, schreibt alle Notizen, tut auch automatisch sagen, okay, hier musst du in diese Menüs reingehen und das durchklicken und die Medikamente machen. Und dann checkt der Arzt es nur noch, tut vielleicht ein, zwei Stellen am Anfang das noch korrigieren und dann ist er fertig und hat also 10 Minuten pro Stunde oder mehr Zeit gespart. Und so werden wir das sehen. Dann wird die KI in jeden Job mehr und mehr reinkommen. Wahrscheinlich auch irgendwo hier im Audiobereich am Ende sagen, okay, wenn irgendwo jemand sich verhaspelt hat oder gesagt hat, dann kannst du das mal automatisch rausschneiden. Und dann zack, tu das einfach schnell automatisch rausschneiden.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe das mal mit jemandem gemacht, der das ganz oft gemacht hat. Und ich habe das glatt geschnitten, händisch, nicht per KI. Und hatte hinterher ein ganz schlechtes Gewissen, weil der Mensch anders klang, als er war. Es ist mir aber erst beim Hören aufgefallen, dass ich gedacht habe, nee, das hätte ich nicht machen dürfen.
Interessant.
Ich habe dessen Persönlichkeit verändert.
Es klang nicht besser.
Es klang glatter, weil die ganzen S raus waren, aber es war irgendwie nicht mehr er.
Interessant. Muss man natürlich aufpassen. Es fing jetzt auch klar, die ersten Übersetzungen zum Beispiel waren super robotisch. Mittlerweile kann man fast simultan übersetzen und das dann auch direkt in die Sprache von dem Menschen übersetzen. Als würde ich Chinesisch reden, würde das dann sofort übersetzen.
Ja. Was ist Ihre Vision von der Zukunft mit KI, mit künstlicher Intelligenz?
Die Vision hängt sehr davon ab, in welchem Zeitraum wir sprechen. In den nächsten 5 bis 10 Jahren werden wahrscheinlich 80% aller Prozesse von 80% aller digitalisierten Jobs automatisiert sein können. Das wird dann natürlich ähnlich genau wie das Internet dauern, dass das überall ankommt in der Welt. Aber in den nächsten 10 Jahren, wenn man in einer Technologiefirma arbeitet, die wirklich sich mit der Zukunft beschäftigt, dann wird man wahrscheinlich keine einzige Aufgabe, die sich langweilig, repetitiv, wiederholend fühlt, mehr als 20-30 Mal machen müssen, weil man dann danach sagen kann, okay, also verstehst du jetzt, wenn ich so eine E-Mail bekomme von so und so einer Frage, dann schick den einfach diesen Anhang und dann macht das so. Und dann macht das die KI halt automatisch für einen. Und das kommt noch mehr in der Landwirtschaft, wird Automatisierung, jede Industrie, Medizin, Jura, man kriegt den Fall rein, da kommt erstmal eine komplette Beschreibung, alle möglichen Paragraphen, die damit relevant sein können. Und dann muss man nur noch das nachchecken. Das heißt, die Menschen werden mehr und mehr wichtig sein, zu verifizieren, ob Informationen korrekt sind, statt diese Informationen aufzuschreiben von einem leeren Blatt. Oder mehr und mehr zu verifizieren, ist das ein schönes Bild? Macht das Bild Sinn? Macht dieser Song auch Sinn? KI kann jetzt auch Lieder schon schreiben, komplett mit Text und Riff und Refrain und allem. Das ist eine coole App, die gerade rauskommt. Suno, S-U-N-O. Kunst.ai habe ich nichts mit zu tun, aber ist super, super spannend und macht Spaß. Es ist echt lustig. Kannst du sagen, oh, ich will über you.com Chatbot einen Epic Power Metal Song schreiben lassen und dann zack,
macht
er das. In 30 Sekunden später hast du ein neues Lied.
Und ist das dann auch wirklich schön?
Ja, an manchen Stellen
braucht
hat
man
es echt manchmal,
mehr?
Man stellt dann schnell fest, dass sowohl in der Programmierung, als auch in Schreiben von Essays, als auch in Journalismus, als auch in der Musik, es sehr viele Menschen gibt, die irgendwie so Mittelmaß-Output haben, der halt nicht so cool ist. Nicht jeder Song von jedem Musiker ist schön und hat einen super catchy Tune. Viele sind irgendwie, okay, ja, ist halt so gerade hip und dann gibt es halt einen ähnlichen Song, der auch gerade irgendwie hip ist. Mhm. Und hat da, dem fehlt das gewisse Etwas. Mhm. Den meisten KI-Songs fehlt auch noch das gewisse Etwas. Aber an manchen Stellen hier und da kommt sogar mal echt ein catchy Tune mit raus. Und gut reimt sich das alles und in den Texten. Und also es ist schon überraschend. Und das sehen wir jetzt auch zum Beispiel in der Programmierung. Wenn man ein mittelmäßiger Programmierer ist oder noch schlechter als mittelmäßig, dann kann die KI einem auf einmal super helfen und das noch schneller die Ideen realisieren in einer Programmiersprache. Aber wenn man ein super guter Programmierer ist, hilft die KI momentan noch nicht so sehr. Mhm. Und ähnlich, sage ich mal, ist das bei den Illustratoren. Wenn man ein ganz interessanter Illustrator ist, der ganz neue visuelle Ideen in die Welt bringt, die es so noch nirgendwo irgendwo gab, dann wird man immer noch gebraucht.
Das ist das, was Kunst ja ausmacht.
Das ist das, was
das
Kunst
das
ausmacht.
Neue,
aber wenn man nur sagt, okay, ich mache so ähnlich wie Monet oder ähnlich wie diese anderen 10, ja, die ich gerade sind, dann kann das die KI dann auch machen. Und das ist halt, das sind dann die momentalen Webstühle. Es war damals eine Kunst zu weben per Hand und irgendwann hatte man dann einen Webstuhl und der macht es dann automatisch. Und dann ist es auf einmal halt nur noch ein T-Shirt und jetzt können wir uns alle für 1-2 Euro ein T-Shirt leisten. Und davor waren die sehr teuer. Mhm. Also das ist so, in den nächsten 10, 20 Jahren wird das kommen. Und längerfristig wird die KI immer mehr auch uns helfen, in Naturwissenschaften zu forschen. In der Physik, Biologie, Chemie. Und das wird dann auf einmal, wenn wir das schaffen, eine KI, eine Simulation zu geben von Zellen zum Beispiel, dann wird die KI die gesamte Medizin und die Naturwissenschaften revolutionieren. Und das ist so, wie als hätten wir tausende Einsteins und Max Planck und Helmholtz und so weiter. Und die tun 24 Stunden, 7 Tage die Woche, jeden Tag forschen und neue Ideen kreieren und Probleme lösen, auf die wir und Problemlösungen finden, auf die Menschen nie gekommen wären. Mhm. Sieht man jetzt schon im Go- und Schachspielen, ist die KI eh schon besser als fast alle Menschen und tut auch an manchen Stellen neue Schritte, neue Moves entwickeln. Gerade im Go ist der berühmte Move 37 von der KI sich selber ausgedacht worden. Und das hat dann aber auch die menschlichen Go-Spieler verbessert. Also
weil die was davon gelernt haben.
Genau, und auch die besten Schachspieler momentan spielen besseres Schach als die besten Schachspieler von vor vielen Jahren, weil sie halt mit der KI ständig arbeiten können. Und sobald sie einen kleinen Fehler machen, tut die KI das ausnutzen und dann hat man das Schachspiel verloren. Mhm. Wenn man jetzt statt Spiele spielen, Zellen simuliert, und dann die KI sagt, okay, hier ist eine Krebszelle, die müsste jetzt irgendwie weg. Versuch milliardenfach dir zu überlegen, wie du diese Krebszelle besiegen kannst, ohne irgendwie die anderen Zellen zu schaden. Das wird alles revolutionieren in der Medizin und in allen anderen Bereichen.
Hoffentlich bald.
Ah, das wird wahrscheinlich länger dauern, denn leider erstens können wir noch nicht perfekt mit allen Molekülen eine Zelle simulieren und ihre gesamten Komplexität.
Und die Komplexität der Prozesse, weil wir nicht wissen, wer gibt da welche Informationen.
Genau, also Simulationen sind kompliziert und dann werden jetzt auch immer mehr, wird die KI für die Simulation benutzt, ist auch eine interessante Möglichkeit. Und aber natürlich, bevor eine KI-generierte Medizin in den Menschen kann, muss das verschiedene Schritte durchgehen. Tierexperimente gibt es dann. Habe ich jetzt auch in eine Firma investiert, die kann die Maus- und Rattenexperimente über 100-fach reduzieren, weil sie es geschafft haben, einen Chip zu implementieren, wo auf einer Matrix mehrere 25 oder mehr verschiedene Krebsarten in eine Maus implementiert werden. Und man dann also statt 25 oder 100 Mäuse kann man nur eine Maus nutzen, um zu verstehen, welche Krebsmedikamente wirklich effektiv sind. Und die können dann mehr Daten generieren. Und wenn sie mehr Daten generieren können, können sie dann eventuell in der Zukunft auch die Zelle besser simulieren und dann besser, noch schneller das alles verbessern.
Ja.
Aber es dauert alles in der Biologie.
Aber es klingt alles, als wäre das eine strahlende Zukunft. Am Ende ist die Frage, wer definiert die Ziele?
Absolut. Und ich muss auch sagen, die KI ist das mächtigste Werkzeug, was die Menschheit jemals entwickelt hat und entwickeln wird. Und das bedeutet auch, dass es als Werkzeug nur so gut ist wie die Systeme, die Menschen, die Daten, die die KI beeinflussen. Mhm. Und es ist, man kann sich das ähnlich vorstellen wie das Internet. Im Internet sind auch ab und zu Inhalte, die abscheulich sind und die auch komplett illegal sind. Deswegen sagen wir aber nicht, das Internet müssen wir abschaffen. Weil im Internet auch illegale Inhalte.
Einige sagen das schon, weil sie so enttäuscht sind und weil sie sich so auch fürchten davor, weil viele der Versprechen sich in ihr Gegenteil verkehrt haben, weil
es gab auch viele, die Züge vor Zügen Angst hatten, weil die laut und groß und die würden dich total zermalmen, wenn du da im Weg stehst, und die wollten lieber zurück zu den Pferden, und auch die Autos sind auch ganz schlecht, und in der Tat, Autos haben große Probleme, aber im Gegensatz zu vorherigen industriellen und Technologierevolutionen machen sich Menschen jetzt schon Gedanken am Anfang der Technologie, statt erst nach 30, 40 Jahren zu sagen, vielleicht ist die ganze Abgase nicht so gut für die Umwelt und das Klima. Aber ja, wie gesagt, KI ist nur so gut wie Systeme, Menschen und Daten, die sie beeinflussen. Und die KI, der gleiche KI-Algorithmus im Abstrakten, wird nur immer spezifisch und anwendungsbedingt, wenn man ihn auf gewissen Daten trainiert. Und ich kann also einen Bildversteh-Algorithmus trainieren auf Postscapes-Klassifizierung. Aber ich kann den gleichen Bildverstehungsalgorithmus auch mit anderen Trainingsdaten trainieren und sagen, lass die Handgranate fallen oder nicht, wenn da ein Panzer ist oder nicht. Und in beiden Fällen ist sie nicht immer perfekt, und deswegen müssen wir in beiden Fällen aufpassen, wie wir sie nutzen und regulieren, wenn sie in gewisse Anwendungsgebiete reinkommt. Und da muss man zugeben, die KI ist nur so gut, wie wir sie machen, und der Grund, warum ich...
Und so ethisch, wie wir sie machen.
Genau, und der Grund, warum ich halt auf die ganzen positiven Anwendungen auch häufig Bezug nehme und über die spreche, ist, um den Menschen zu zeigen, lasst uns was Gutes damit machen. Weil wenn Deutschland da nicht mitwirkt, dann macht nur China und machen nur die USA und machen nur der Mittlere Osten, machen dann nur mit, und dann kommen auch die deutschen Werte und die europäischen Werte dann nicht mehr in die KI richtig mit rein. Und dann, ich meine, die USA haben auch viele gute Werte, die Welt ist kompliziert, und in allen Ländern gibt es Leute, von denen wir sagen, wir sind mit deren Ethik einverstanden oder auch nicht. Aber es wäre meiner Meinung nach insgesamt gut für die KI, wenn Deutschland da auch mehr wirkt und mitschafft und mitgestaltet.
Werte ist ein gutes Stichwort. Was ist Ihr Antrieb? Was ist das, was Sie motiviert?
Ja, wir haben das schon ein bisschen besprochen, der Sinn des Lebens, letztendlich den Impact zu haben, dass man irgendwo mit seinem Leben was Sinnvolles macht. Irgendwann sind wir weg. Es wird wahrscheinlich dank KI und insgesamt Medizinforschung, vielleicht dauert es ein bisschen länger. Wir werden also wahrscheinlich länger leben. Leben jetzt auch schon Menschen länger als jemals zuvor. Und es ist ganz interessant, du meintest gerade auch, viele haben Angst und wollen vielleicht auch gar nicht das Internet mehr haben und so. Es ist ganz interessant. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir momentan in einer Zeit sind, wo viele Menschen unglücklich oder unzufrieden sind. Und es gibt so fast zwei Ströme. Die einen sagen, lasst uns wieder in die Vergangenheit gehen. Und die anderen sagen, lasst uns eben in die Zukunft gehen. Wenn man aber das Ganze mal objektiv betrachtet, ist die Zukunft fast immer besser gewesen als die Vergangenheit. Da gab es ein paar Probleme natürlich, Weltkriege und so. Aber wenn man insgesamt Statistik anschaut, wie viel Muttersterblichkeit, Säuglingssterblichkeit es gibt, wie viele Menschen mittlerweile eine gute Erziehung oder Bildung haben in der Welt, wie viele Menschen sterben von Malaria und verschiedenen Krankheiten, wie lange können Menschen leben. Fast immer ist, sage ich mal, über 50 Jahre hinweg haben sich alle diese Statistiken verbessert. Und meiner Meinung nach können wir mit Technologie viele der Probleme lösen, wenn man denn gewillt ist. Und die Vergangenheit tut man zwar gerne so ein bisschen idealisieren, aber realistisch gesehen, statistisch gesehen, war die Vergangenheit selten so gut wie die Zukunft.
UCOM, das haben wir kurz gestreift. Sie sind Chefwissenschaftler gewesen bei einer Riesenbude, Salesforce, mehrere hundert Forschende bei Ihnen. Sie sind da wieder ausgestiegen, um was Eigenes zu gründen. UCOM, Suchmaschine, Antwortmaschine, haben Sie so schön gesagt. Wenn ich es aber richtig verstehe, geht es ihm gar nicht wirklich um eine Suchmaschine, sondern eher um so eine Art Tor.
Genau, das ist richtig. Ja, ich hatte eine super happy Zeit bei Salesforce. Wir haben sowohl coole Forschung gemacht, die ersten großen Sprachmodelle trainiert auf Sequenzen von Aminosäuren für Proteingenerierung. Das haben jetzt mehrere Firmen davon sich schon gegründet und werden, wie gesagt, meiner Meinung nach die gesamte Medizin revolutionieren in den nächsten Jahrzehnten. Wir hatten das Prompt Engineering erfunden für Chatmodelle und hatten coole Forschung, konnten aber auch die Ideen direkt in Produkte mit reinbringen. Ich hatte eine super Zeit. Aber wie gesagt, als wir das Prompt Engineering erfunden hatten, habe ich dann schon festgestellt, das müsste jetzt eigentlich die Suche verbessern, aber Google macht irgendwie nichts. Die haben immer noch viel Werbung und dann blaue Links. Und da kommt ab und zu mal so ein paar People Also Ask oder noch mehr visualisierte Werbung oder Produktwerbung mit Bildern und so. Aber irgendwie könnte man eigentlich das gesamte Gebiet verändern und verbessern der Suche. Und alle haben aber gesagt, 2020, ah, du kannst nichts in der Suche machen. Google hat alles. Die haben auch die Transformer entwickelt. Aber ich war der Meinung, die sind in einem Innovators Dilemma. Und die wollen einfach die Zukunft nicht verändern, weil sie momentan in der Gegenwart
einen Haufen Geld verdienen.
500 Millionen Dollar an Umsatz pro Tag machen. Das muss man sich, das ist schwer vorzustellen. Wenn man so viel Geld hat, die wissen gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Deswegen machen sie machen selbstfahrende Autos und so weiter, weil sie gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Geld. Und es ist unglaublich, aber letztendlich für die Nutzer nicht mehr optimal, denn wenn man jedes Quartal auch ein bisschen mehr Rendite machen muss, irgendwann sagt man, okay, statt 3 Werbungen machen wir 4 und dann nächstes Jahr machen wir 5 und nächstes Jahr 6 und irgendwann hat sich halt die Qualität der Resultate auch verschlechtert und das ist jetzt so unser Ziel, dass Menschen sagen, hey, ich kann bei you.com bessere Antworten bekommen und nicht jede Suche sucht nach einer Antwort. Manchmal will man einfach irgendwie einen bestimmten Link haben auf ein bestimmtes YouTube-Video, von dem man, was man hören wollte oder so oder sehen wollte. Aber sehr, sehr häufig sind Suchanfragen eigentlich, die Hoffnung ist, dass man eigentlich eine Antwort bekommt. Und das machen wir bei you.com. Wir waren die Ersten, die so ein Large Language Modell, ein Sprachmodell verknüpft haben mit einer Suchmaschine, dass das also für einen sucht und immer up to date ist.
Und einem nicht irgendeine Liste mit irgendwas hinkracht, sondern wenn ich eine Frage formuliere, auch eine Antwort gibt und in der Antwort darauf verweist, warum denke ich das so.
Also, genau, Quellenangaben.
Also ich habe von lustigen Dingen, von was soll ich heute Abend kochen, weil ich habe Hunger, aber ich möchte was Leichtes, bis zu wer ist schuld am Gazakrieg gefragt und kriege wirklich veritable Antworten darauf. Was ist Ihr Bild, was Sie damit erreichen wollen? Da gehört ja ein Haufen Vertrauen dazu. Also mir hat es jetzt Spaß gemacht, das zu testen, das zu probieren und ich war total begeistert. Aber ich habe mich gefragt, okay, ich habe jetzt viel von Herrn Socher gehört, der interessiert mich, dem vertraue ich jetzt. Aber Vertrauen ist ja gerade das, was im Moment eine ganz schwierige Währung ist.
Auf jeden Fall. Ja, man muss aufpassen. Wir auch versuchen auch, die Antworten so wenig wie möglich voreingenommen zu machen, dass wir also wenig Bias haben, wenig Vorurteile, die wir irgendwie in die KI initiieren und nicht die Welt so beschreiben, wie wir sie gerne hätten, sondern so, wie sie einfach ist. Also so wenig wie möglich, ja, voreingenommene Antworten zu geben. Und wir hoffen, dass über die Monate und Jahre hinweg Menschen dann lernen, dem zu vertrauen. Und am Anfang ist auch wichtig, dass man immer sich die Quellenangaben anschaut. Wenn das wirklich der Job oder die Note oder irgendwas von der richtigen Antwort abhängt, versuchen wir immer, gute Quellenangaben zu nutzen, die dann die Antwort beeinflussen und von denen wir dann die Antworten zusammenfassen.
Sie haben sich mit Google damit angelegt. Sie haben das auch mehrfach gesagt. Und irgendwann werden Sie von Google übernommen. Das ist doch der Weg der Dinge, oder?
Für Google ist momentan, um ehrlich zu sein, sehr, sehr schwierig. Erstens wollen wir nicht gekauft werden. Das ist das größte Problem für die Übernahme. Aber auch wenn wir wollten und wenn Google wollte, geht es momentan nicht. Denn in den USA wird momentan sehr genau angeschaut von deren Monopolwächtern. Weil alle jetzt festgestellt haben, Google-Antworten wären immer schlechter. Aber Google bezahlt zum Beispiel Apple 15 Milliarden Dollar pro Jahr, damit sie der Default sind und damit der Default sehr schwer zu verändern ist. Und das wurde jetzt in der EU illegal gemacht. Und jetzt sind wir auch einer der Default-Browser. Also wenn man ein nächstes iOS-Update das bekommt auf sein iPhone, und auf eine Safari klickt, dann kommt eine Liste von zufällig sortierte Liste von anderen Browsern als dem Safari. Und da kann man auch den u.com-Browser auswählen. Und der u.com-Browser hat dann natürlich u.com als die Default-Suchmaschine auch mit dabei. Und das verändert sich also in Europa. Und da schaut auch ab und zu, schauen die USA auf Europa und sehen, wie man möglicherweise das besser reguliert, damit es mehr Wettkampf wieder geben kann und nicht so ein Monopol letztendlich den Endnutzern schadet. Und das sind so hoffentlich Rückenwinde, die wir haben. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig. Und wir haben schon einige Millionen Nutzer auch und machen mehrere Millionen an Suchanfragen und geben mehrere Millionen Antworten pro Tag. Aber es dauert eine Weile, ehe man wirklich da einen sichtbaren Einfluss hat auf die insgesamten Google-Statistiken.
Wie sieht Ihr Alltag aus? Ich kann mir das schlecht vorstellen, was Sie machen als Gründer, als Chef dieser neuen Firma. Sie sind aber auch noch Professor und geben Interviews. Sie sind viel unterwegs. Wie organisieren Sie Ihren Alltag? Was machen Sie genau? Sie werden wahrscheinlich keine Zeit mehr haben zu programmieren.
Leider sehr, sehr wenig Zeit zu programmieren. Ich bin nicht mehr Professor, habe damit aufgehört. War 4 Jahre in Stanford. Hat auch viel Spaß gemacht. Aber in die ersten 2 Jahre gab es niemanden in der Welt, der eine neuronale Netz-Sprachvorlesung gehalten hat. Aber nach 2 Jahren hat sich das gesamte Feld, Forschungsgebiet dann verändert und am Ende, im 4. Jahr von meiner Vorlesung, ist jetzt mittlerweile jede Sprachverarbeitungsvorlesung eine neuronale Netzvorlesung, weil man einfach nicht mehr drum herum kommt. Stell dir vor, du schreibst Sprachverarbeitung und hast keine Ahnung, wie ChatGPT funktioniert am Ende der Sprachverarbeitungsvorlesung. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, okay, intellektuell ist diese Mission jetzt erfüllt, Mission accomplished. Und wenn ich jetzt einer von Hunderten bin, der auch so eine Vorlesung macht, dann ist es weniger impactful, als vielleicht diese Technologie wirklich an die Menschen zu bringen, sodass jeder Zugang hat und eine neue Suchmaschine haben kann, beziehungsweise Antwortmaschine. Und deswegen habe ich dann nach 4 Jahren unter anderem aufgehört zu lehren. Außerdem sind viele der Vorlesungen alles auf YouTube. Also man kann das auch irgendwie automatisiert jetzt schon erlernen. Und es gibt mittlerweile noch bessere Vorlesungen. Mein Ex-Doktorvater Chris Manning hält noch weiter die Vorlesung in Stanford und ist auch online verfügbar. Und ja, mein Tagesablauf, letztes Jahr bin ich sehr wenig auf Reisen gewesen und habe mich nur auf u.com konzentriert. Hatte jetzt hier halt den Ehrendoktor bekommen und auch Ehrenschüler-Auszeichnung vom Gymnasium Dresden-Plauen. Ein super cooles Innovationszentrum dort gestartet,
was Sie auch gestiftet haben.
Genau, ja, ein bisschen geholfen hatte am Anfang, aber Uwe Hoffmann und das Lehrerteam machen das echt super weiter und helfen auch begabten Schülern und interessierten Schülern zu helfen, selber zu lernen zu programmieren und Roboter zu programmieren und alles. Also es ist sehr, sehr schön, 3D-Drucker zu organisieren. Und anyway, und meistens arbeite jetzt auch zu Hause. Wir haben während der Pandemie angefangen, da durften wir uns nicht im Büro treffen. Dann waren 2020 auch Riesenwaldbrände und der ganze Himmel war orange und konnten wir uns also nicht draußen auch treffen. Und dann haben wir einfach angefangen, in der Firma halt remote im Homeoffice zu arbeiten. Und das hat sich jetzt irgendwie weiter durchgesetzt und jetzt sind alle Mitarbeiter verstreut. Die meisten in den USA, aber auch an den verschiedenen West- und Ostküste und ein, zwei in Singapur und Vietnam und anderen Ländern.
Und Sie sitzen irgendwo in Kalifornien und haben dann jede Stunde irgendeine andere Konferenz mit.
Ich bin dann fast nonstop im Zoom, genau.
Im Zoom mit x verschiedenen Menschen und
genau.
Da lässt sich so eine Firma steuern.
Ja, und dann tun wir aber auch alle 3-4 Monate, fliegen wir alle ein und treffen uns in einem Hotel.
Weil es keine Firmenzentrale gibt.
Genau. Und mittlerweile sind auch alle meine Executives, also mein Management-Team sind jetzt alle in der Bay Area. Auch und wir treffen uns jetzt mittlerweile fast jeden Montag. Die Bay Area ist das Gebiet des Silicon Valleys, südlich von San Francisco, zwischen San Francisco und San Jose,
wo Bay, Palo Alto nicht AB, sondern Bay.
Genau, ja.
Okay, ja, alles klar. Schönes Stichwort, da ist es sehr schön. Ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr. In Dresden ist auch sehr schön.
Ja, momentan ist das Wetter sehr schön. Heute
ja.
In der Bay Area in Kalifornien ist es fast jeden Tag so, wie es heute ist hier.
Ja. Aber deshalb sind Sie nicht dahin gegangen. Sie sind auch noch ein begnadeter Fotograf. Ihre tolle, tolle Fotos kann man bei Ihnen auch auf der Internetseite sehen. Und wenn Sie hier sind, haben Sie da manchmal noch so einen Blick dafür, wie schön das hier ist? Zücken Sie da manchmal noch Ihr Handy oder eine Kamera oder was weiß ich und erinnern sich an irgendwas?
Auf jeden Fall. Ich war jetzt am Samstagabend mit ein paar Freunden aus meiner Schulzeit auch in der Neustadt und sind dann zur Garnisonskirche gelaufen am Abend und haben auch ein paar Fotos gemacht. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr schön. Es verändert sich so viel hier jedes Mal, wenn ich komme. Es ist ein neues Gebäude auf dem Weg vom Flughafen nach Plauen. Und ja, es ist sehr schön. Es ist interessant, es ist immer so eine Frage, wie kann man das alles balancieren? Weil ich liebe auch Geschichte und Archäologie und Architektur und Kunst. Und im Silicon Valley ist halt irgendwie auf aber weniger Geschichte. Und deswegen kann das auch komischerweise oder interessanterweise zieht es halt sehr, sehr viele Menschen an, die sich nicht für Geschichte interessieren, sondern nur für die Zukunft. Mhm. Und dann hat man auf einmal halt noch mehr Gedankenspielraum für nur Zukunft. Mhm. Und es ist immer so eine Frage, wie kann man das alles schön ausbalancieren? Weil ich sage jetzt nicht, lasst uns die Vergangenheit vergessen. Das ist Quatsch. Mhm. Ist natürlich schön. Und ich gehe auch gerne in Museen und alles. Aber es hat irgendwie was. Und letztendlich, auch als ich damals mir Gedanken gemacht hatte im Grundstudium über die Zukunft und Impact und was ich so in meinem Leben machen will und Sinn des Lebens und der Forschung, hatte ich mir auch überlegt, okay, es gibt Forschung, die sich mit der Vergangenheit beschäftigt, Archäologie und Geschichte, und ist auch interessant. Ich lese auch gerne über Geschichte. Ein super Buch, was ich gerade lese, ist From Dawn to Decadence, 500 Years of Western Cultural Life. Also ist so eine Kulturgeschichte der letzten 500 Jahre der westlichen Welt. Und
aber klingt auch ein bisschen sehr kulturskeptisch.
Ah, nö. Es ist ein älteres Buch von so 20 Jahren oder so, 30 Jahren geschrieben, also vor zur momentanen Zeitrechnung, aber es ist ein unglaublich interessantes Buch. Will ich jetzt nicht zu viel in Details gehen, aber sehr empfehlenswert. Aber letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, ich will lieber die Zukunft mitgestalten, als die Vergangenheit besser zu verstehen. Ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist. Beides wichtig, aber persönlich für mich wollte ich am Ende lieber die Zukunft mitgestalten.
Und ich habe mich gefragt, deshalb komme ich nochmal auf diese Frage zurück, wenn ich auf mein Handy gucke, ich weiß nicht, ob Sie mit dem Handy fotografieren oder mit dem Fotoapparat, aber ich fotografiere fast immer mit dem Handy und fotografiere viele Dinge immer wieder, obwohl ich hier reingucke, x-mal da schon habe. Was ist bei Ihnen, wenn Sie in Dresden sind, das meiste Fotomotiv?
Wahrscheinlich nur also jetzt nicht künstlerische Fotos, sondern nur Fotos von Freunden. Und jetzt die letzten paar Tage natürlich viel von den Vorlesungen an der TU und am Gymnasium. Es war sehr, sehr schön organisiert, mein Vortrag dort und das Interview am Gymnasium Dresden-Plauen. Und das sind dann vor allem die Fotos. Auch in der Fotografie, ähnlich wie in der Forschung, will ich eigentlich häufig nur Fotos machen, wo ich das Gefühl habe, das Foto hat vielleicht so noch niemand an dieser Stelle gemacht, jemals. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich gerne Paramotor fliege. Denn in Paramotor bin ich sehr wahrscheinlich an Stellen gewesen, wo noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist. In der Mitte von irgendwo in Island an einem Gletscher oder in der Mitte in der Wüste, in einem Canyon mit wilden Pferden und irgendwo in Arizona oder in Utah, in der Mitte von nirgendwo, wo meilenweit keine andere Menschenseele ist. Und man fliegt jetzt auf einmal durch so ein Canyon durch. Und es ist einfach unwahrscheinlich, dass da jemals ein Mensch vorher war, weil ein Flugzeug wäre zu schnell. Das kann nicht in so einen windigen Canyon rein. Menschen waren vielleicht dort irgendwo mal unten am Ufer, aber auch nicht genau über dem Wasser. Und da habe ich das Gefühl, da kann ich Fotos machen, die noch irgendwie einzigartig sind und die neu sind und hoffentlich schön und Menschen für die Natur begeistern. Und ja, dementsprechend liebe ich die Kombination des Paramotorfliegens mit der Fotografie. Und wenn ich Paramotor fliege, nehme ich dann auch meine große DSLR, also große Spiegelreflexkamera mit und habe nicht nur das Handy.
Und das kann natürlich dann kein Foto von der Frauenkirche oder vom Blauen Wunder oder von was weiß ich was catchen.
Ja.
Das war eigentlich das, wo ich gedacht habe, vielleicht fotografiert er immer das Blaue Wunder oder die Frauenkirche oder sowas. Aber machen Sie nicht, weil haben schon viele andere vor Ihnen getan.
Zu viele gibt es ähnliche Fotos und warum muss ich jetzt das tausendste Foto machen aus dem gleichen Blickwinkel?
Ja, Sie müssen ganz viel über Menschen nachdenken, wie wir leben wollen. Macht Sie das eher optimistisch oder pessimistisch?
Da muss ich zugeben, pendle ich so ein bisschen hin und her. Manchmal, Mensch ist des Menschenwolfs, mache ich mir schon Sorgen über die Menschheit, aber ja, manchmal bin ich auch sehr optimistisch in der Zukunft und gehe in die Zukunft. Gerade wenn ich so am Gymnasium Dresden-Plauen sehe, was so Schüler machen. Und klar, da gibt es bestimmt auch hier und da mal irgendwie ein kleines Mobbing oder so. Aber insgesamt sah das alles sehr idyllisch aus und sehr, sehr schön. Und dann sieht man so mit Studenten und die sind fleißig. Und arbeiten hart und ich hatte auch das Glück, sehr, sehr viele coole Praktikanten zu haben in der Vergangenheit und Studenten und Mitarbeiter und Leute in meinem Team und Freunde, die ich dann auch investiert habe. Und einer zum Beispiel, der heißt Tanay Tandon, es war ein Praktikant von mir, sowohl in Stanford, als ich Doktorand war, war er noch in der Schule, in der Highschool da. Und dann war er nochmal Praktikant bei mir und hat sehr viel coole KI-Dinge gelernt und hat die dann in eine Firma gebracht, die Blutzellen analysieren kann und zählen kann zu Hause und hat dann wirklich das selbst 3D gedruckt und die ganze Optik alles gemacht, dass das automatisch sich fokussieren kann, dass man das zu Hause machen kann und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, dessen Firma ist jetzt über 8 Milliarden Dollar wert und hat also noch mehr erreicht mit seiner Firma, als ich mit allen meinen Firmen geschafft habe. Und dann ist man schon ein bisschen optimistischer, wenn man so einen Menschen sieht, denen man ein paar Impulse geben kann, aber die dann so coole Sachen damit machen. Und dann ist man wieder ein bisschen optimistischer in der Zukunft. Und insgesamt macht mich die KI auch optimistisch, denn ich sehe und versuche, so viele verschiedene positive Anwendungen in der KI zu unterstützen, jetzt nicht nur über meine eigene Forschung und dann auch u.com, dass andere Menschen das einfach nutzen können und da die Angst auch abnehmen und letztendlich produktiver in ihrer Arbeit werden. Das machen auch immer mehr Firmen, nutzen jetzt u.com für ihre Wissensarbeit, ihre Recherchenarbeiten und so weiter. Kann ich euch auch gerne ans Herz legen, wenn ihr das nutzen wollt.
Ich bin sofort begeistert gewesen, ja.
Super. Und auch Schüler nutzen das immer mehr und die ganze Schule muss sich auch updaten jetzt. Also Lehrer können sowohl die KI nutzen, als auch die KI wird ein bisschen mehr Arbeit machen, weil sie neue Wege finden müssen, wie sie Schüler und Studenten bewerten. Denn so ein Take-Home-Exam, also ein Aufsatz, den man zu Hause schreiben muss, der ist natürlich dann automatisiert. Also das muss man dann innerhalb des Klassenzimmers oder des Hörsaals evaluieren ohne Internet. Aber genau, bin ich auf jeden Fall insgesamt und besonders langfristig sehr, sehr optimistisch.
Zum Schluss, Sie haben vorhin auch gesagt, dass Sie mit Literatur, mit Kunst was anfangen können. Was bleibet aber, stiften die Dichter, hat Hölderlin gesagt. Hat er recht?
Die Dichter, es ist ganz interessant, wenn die Dichter einen größeren Markt hätten, es noch mehr Dichter geben würde, wären die wahrscheinlich ähnlich wie die Illustratoren oder damals die Weber auf den Barrikaden. Denn die KI kann auf jeden Fall jetzt auch Gedichte schreiben. Man kann u.com einfach fragen, schreib mir ein Gedicht über das und das Thema. Und dann kommt ein Gedicht raus. Und dann sagt, jetzt mach's aber ein bisschen lustiger.
Aber es ist nicht wie Hölderlin.
Noch nicht. Es ist natürlich so, dass es in der Sprache, es nur, sage ich mal, in dem Raum ist, der menschlichen Sprache, die sie in den Trainingsdaten gesehen hat. Aber sie kann unglaublich interessant auch mehr und mehr extrapolieren und neue Dinge beschreiben. Und natürlich würde, man kann auch sagen, ich will ein Gedicht im Stil von Emily Dickinson, aber über das Internet und über soziale Netzwerke. Und dann hätte das natürlich Emily Dickinson so nicht beschrieben. Und ähnlich wie in der Kunst, man kann auch sagen, ich will ein Bild, das sieht so ein bisschen aus wie Van Gogh, aber plus auch ein bisschen Monet und Cézanne. Und dann aber basierend auf einem coolen Büro mit einem Sci-Fi-artigen Monitor-Setup. So, und dann kriegt man auf einmal ein impressionistisches Bild von einer modernen Szene. Und also die Frage ist nur noch, wie kreativ kann man sein in seinen Ideen, aber die Durchführung kann dann von der KI schneller gemacht werden. Was bedeutet, dass wir letztendlich viel, viel mehr Gedichte, Songs und Gemälde und Bilder und Kunst insgesamt kreieren werden als Menschheit. Und das sehen wir jetzt schon. Es würden wahrscheinlich nie in der Menschheit so viele Gemälde, in Anführungsstrichen, beziehungsweise Bilder kreiert, wie in den letzten 2-3 Jahren, dank der generativen KI.
So sagen Sie, er hat recht, weil wir mit KI ganz viele Gedichte schreiben werden können.
Genau, aber die mussten natürlich auch irgendwo trainiert werden, dass die KI überhaupt versteht, was ein Gedicht ist. Und ganz neue, interessante Gedichtformen, ist auch schwierig, das ist eine alte Kunst, die werden immer noch weiter wichtig sein. Aber jetzt einfach so, schreib mir ein kleines Gedicht für meine Frau, für unseres 5. Jubiläum der Hochzeit und darüber, dass wir zusammen mal Paramoto geflogen sind. So, dafür muss man jetzt keinen Gedichteschreiber mehr einstellen, das kann halt die KI dann sofort machen.
Aber die Frau will doch keins von der KI, das ist ein wunderbares Beispiel, die will doch eins von Ihnen und oder von mir.
Das ist eine interessante Frage, wie sehr muss man immer sagen, das kommt von einer KI oder das ist halt meine Idee gewesen.
Das ist Entscheidungsgrund.
Und vielleicht kann man einfach sagen, hey, hier wollte ich dir eine Freude machen und ich trage dir das jetzt vor.
in meiner Stimme vor dir, in meinen Gedanken. Und das spiegelt sehr meine Liebe für dich wider. Es ist ähnlich wie, sage ich mal, möglicherweise, nicht jetzt die perfekte Metapher, aber ähnlich wie am Anfang wahrscheinlich auch Menschen sagten, ach, Fotografie ist doch Quatsch. Es ist doch nie eine Kunstform, eine richtige Kunstform, da musst du mit dem Pinsel, mit dem Stift selber das noch machen. Und ein paar Jahrzehnte später, jetzt ist Fotografie auch Kunst. Und so wird das wahrscheinlich mit der KI auch sein. Vielleicht werden wir sogar in den nächsten paar Jahrzehnten die ersten, vielleicht auch Monaten, es verschnellert sich alles, das erste Vibe-Album sehen, wo ein Künstler sagt, hier sind so meine neuen Melodien, meine neuen Beats oder meine neuen Ideen, aber an den 5, 6 Stellen im Album werden wir das personalisieren.
Mach du das.
Ah, ich habe keine Zeit. Ich muss eine neue Antwortmaschine bringen und versuchen, Milliarden Nutzer auf die Antwortmaschinen zu bringen, dass sie verstehen und alle effizienter sind als mit Google. Habe ich leider momentan keine Zeit. Und wenn ich mehr Zeit hätte, ich arbeite auch so ein bisschen nebenan noch an meinem Venture-Fonds und investiere in andere Startups. Das dauert auch viel Zeit. Und dazu kommt dann noch, dass ich so noch mehr nebenbei ein Buch schreibe, was ich die Eureka-Machine nenne, über KI in den Naturwissenschaften. Und habe ich jetzt leider keine Zeit, auch noch so ein Vibe-Album zu kreieren. Aber ich bin jetzt auch nicht der beste Musiker, aber irgendwann hoffentlich gibt es ein paar sehr zukunftsorientierte Musiker, die das dann wahrscheinlich machen werden.
Aber eine Band gab es ja schon mit Ihnen. Und jetzt gibt es den Visionär Richard Zocher und ich bin froh, dass man unser Gespräch, das jetzt zu Ende ist, leider auch in aller Ruhe hören und nochmal hören kann in der ARD-Audiothek. Da war so viel drin. Vielen Dank, Richard Zocher. Danke, dass wir während Ihrer kurzen Zeit in Europa hier reden konnten.
Vielen Dank für die guten Fragen und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Danke, es war viel Liebe im Raum. Dankeschön.
Gerne, danke.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und Liebe ist ein gutes Stichwort, hatten wir ja gerade, für eine Empfehlung. Hier spricht ein Steffi und Isa-Fan.
Steffi ist Mitte 50, Dresdnerin, Typ, erfolgreiche, aber bodenständige Geschäftsfrau.
Sehe ich aus wie eine Frau, für die ein Mann 20.000 hinblättert?
Reihenhaus und Ehe hat sie hinter sich gelassen, um endlich mit ihrer wahren Liebe zusammen zu sein. Isa.
Du hast dich entschieden, du sagst, du liebst mich, du sagst, du willst nie mehr zurück in dein altes Leben zu diesem Mann, mit dem du schon seit Jahren nicht mehr...
Dieser Mann ist Jochen. Der sitzt jetzt in Selbstmitleid und Alkohol ertrinkend im alten Reihenhaus.
Weil da gar kein Herz mehr hört bei mir. Ne? Das wurde mir nämlich rausgerissen. Einfach so. Zack.
Das kann Steffi dann doch nicht mit ansehen. Der Mann gehört unter Aufsicht.
Das hätte sie gern, ja. Verzweifelt darf er sein, aber bitte Stuben rein.
In den ersten 3 Staffeln von Isa und Steffi können Sie in der ARD-Audiothek Ihren turbulenten Weg zueinander verfolgen. Doch jetzt geht die Patchwork-Apokalypse weiter. Haus mit Gästen. Die 4. Staffel unserer Hörspielsoap rund um Isa und Steffi. Jetzt in der ARD-Audiothek.